am Ende des Tages, es ist Formel 1 und die Ergebnisse zählen, nicht der Weg, wie man da hingekommen ist. Und von den Ergebnissen her überzeugt mich aktuell Nico Hülkenberg unfassbar dolle. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. We are back. Es ist Zeit für die Mid-Season-Show. Es ist Zeit für den Review zur ersten Hälfte der Formel 1-Saison 2024. Und wir haben einen Urlaubsrückkehrer. Perke, wie war der Urlaub?
Es war wunderschön, aber ich sage, letzte Woche Donnerstag, ich habe mir gedacht, boah, wie schön wäre es doch jetzt wenigstens eine Dreiviertelstunde mal mit dir über Formel 1 zu reden. Weil ich habe gemerkt, es hat mir gefehlt, so anderthalb Wochen gar nicht mit dir über Formel 1 zu reden. Weil in der Freizeit machen wir es ja gar nicht mehr so oft, weil wir uns natürlich die Themen auch für einen Podcast aufsparen wollen. Es hat schon irgendwo gefehlt und ich freue mich, jetzt einfach hier wieder sitzen zu können und über Formel 1 reden zu können. Und ich habe richtig, richtig Bock, wieder da zu sein und wieder einfach durchzupowern.
So, das ist das, was man hören will. Das ist die Motivation, die wir hier auch einfach mal im Podcast brauchen, Perke. Gefällt mir. I like it. Aber Perke, kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Und zwar, es ist ja immer noch Sommerpause. Deshalb lass uns mal zurückblicken, was jetzt bis jetzt 2024 so passiert ist. Es war viel. Wir haben unerwartet viel bekommen. Sehr viele Race-Winner. Wir dachten, das wird eine komplette Mastershow von Red Bull. Das ist es nicht. Es ist eine komplette Shitshow von Red Bull. Gerade wenn man, sag ich mal, Red Bull V-Cup mit den ganzen Vertragsverhandlungen anguckt, mit den Leistungen von Sergio Perez. Aber ich will ja nicht zu viel vorwegnehmen, Perke. Wir schauen einfach mal komplett zurück auf unsere ersten Predictions, die wir für diese Saison gemacht haben. Und ich glaube schon, hier kommt jetzt wieder das Wort ins Spiel, nämlich Vogelwild.
Vogelwild auf jeden Fall. Hier nochmal ein großes Dankeschön an Go-Kart Paul, der nämlich unsere ganzen Predictions aus der großen Prediction-Folge vor der Saison, ich glaube, die haben wir kurz nach den Testfahrten gemacht, kurz vor dem Season-Opener, der alles aufgeschrieben hat und es uns geschickt hat, weswegen wir jetzt ordentlich darauf reagieren können. Mach du doch mal gerne die Fahrer-Standings und die Team-Standings auf und dann gucken wir mal, wie das zur Hälfte der Saison schon mal aussieht, was wir hier gesagt haben, zumindest was das angeht, weil das ist verrückt. Ich habe das schon mal überflogen und ein paar Sachen habe ich gesehen, wo ich mir denke, was war denn da bei uns los?
Gut, hab's offen, fangen wir mit Fahrern an?
Fangen wir mit Fahrern an. Ich glaube, der erste Platz, bei dem mussten wir nicht viel streiten, haben wir beide Max Verstappen gesagt, logisch.
Korrekt, ist auch richtig.
Das sollte auch passen. So, dann fängt schon an. So, jetzt fängt schon bodenlos an.
Oh, jetzt kommt wahrscheinlich bei dir Sergio Perez, weil du gedacht hast, der wird ein Bombenjahr haben.
Richtig, auf P2 habe ich Sergio Perez gesagt.
Spoiler, der ist auf P7.
Du hast auf P2 Charles Leclerc gesagt.
Oh, ist auf P3, ist gar nicht mal schlecht.
Ist nicht so schlecht. So, P3 habe ich Charles Leclerc gesagt. Das heißt, bis jetzt stimmt es perfekt. Auf P3 hast du Lewis Hamilton. Auch solid guess.
Auch solid guess, vor allem mit der recent Performance. Aber ist halt dadurch, dass die erste Saisonhälfte von der ersten Saisonhälfte noch nicht so stark war, ein bisschen weiter abgeschlagen. Aber von der recent Performance her ist Hamilton ein absoluter Top-Pick.
Absolut richtig. Hamilton habe ich dann direkt auf P4 und du hast Sergio Perez auf P4.
Ach du Scheiße.
Das heißt, wir haben unsere Top 4 eigentlich nur an den Fahrern getauscht. Da fragt man sich doch jetzt, wann kommt denn endlich der erste McLaren-Pilot? Bei mir kommt er jetzt. Bei mir kommt auf P5 Lando Norris. Bei dir nicht.
Nee, bei mir nicht.
Bei dir kommt auf P5 Carlos Sainz.
Oh, der stimmt exakt.
Ist auch guter Guess. Auf P6 kommt bei mir Carlos Sainz. Bei dir kommt jetzt immer noch nicht der erste McLaren-Pilot. Bei dir kommt jetzt erstmal auf P6 Fernando Alonso.
Ah, ist auf 9. Es ist, naja, ist die ersten Marken nicht so gut gestartet. Die sind noch ein bisschen schlechter reingestartet, als ich erwartet hatte.
Jawohl. Alonso habe ich auf 7 und dann kommt bei dir auf 7 endlich mal Lando Norris. So, auf
P8. Ja, das Ding ist, ich dachte halt auch nicht, dass McLaren tatsächlich so schnell wird.
Nee, das sehen wir auch bei den Konstrukteurs-Predictions. Das haben wir beide absolut nicht gedacht. Auf P8 haben wir beide George Russell.
Stimmt,
hätten
perfekt.
Wir ein bisschen. Ja, stimmt, George Russell ist Achter.
George Russell ist Achter.
Boah, geil. Auf P9 haben wir beide Oscar Piastri.
Ah, der ist aktuell auf 4.
Naja. Auf P10 hast du Lance Stroll.
Weil ich ein Supporter von der Lanze bin. Es stimmt perfekt.
Super, ich habe auf P10 Daniel Ricciardo. Naja, aber es ist noch irgendwo akzeptabel, sag ich mal. Denn die beiden haben wir nur getauscht.
Das ist ein Call, über den ich mich hier freue.
Auf jeden Fall. Die beiden haben wir nur getauscht. Du hast Ricciardo auf 11, ich habe Stroll auf 11. die beiden haben, ist ja, ja,
Ricardo ist relativ 13.
Wir haben relativ ähnlich getippt, aber das finde ich interessant. Denn du hast auf 12 Alex Albon, ich habe auf 12 Yuki Tsunoda.
Boah, Alter, Yuki Tsunoda stark, ist richtig. Alex Albon, geil. Williams deutlich schlechter, als ich es erwartet hatte, ja, muss ich sagen, nach der Performance vom letzten Jahr. Deshalb überrascht es mich jetzt nicht, dass die Prediction komplett falsch ist im Endeffekt. Aber basierend auf dem, was wir letztes Jahr gesehen haben, waren meine Erwartungen an das Williams-Team auch einfach deutlich höher, als sie auf dann tatsächlich Fall delivered haben.
Auf jeden Fall. Auch die beiden Fahrer haben wir einfach getauscht. Du hast Tsunoda auf 13, ich habe Albon auf 13. Dann haben wir beide auf P14 Esteban Ocon.
Ja gut, dass da Oliver Baerman steht, das konnte keiner von uns ahnen.
Das konnte keiner ahnen. Auf P15 haben wir beide Valtteri Bottas.
Was? Pierre Gasly bedauerlicherweise.
Den haben wir beide auf P16.
Da ist Kevin Magnussen.
Magnussen dauert noch ein bisschen, bis wir beide den haben. Auf P17 hast du Joe.
Ja, ist 19.
Ich habe auf 17 Logan Sargent.
Ah, der ist 20.
Naja, auf P18. Jetzt ist dir aufgefallen, einer fehlt doch. Einer, der gar nicht so schlecht ist. Einer, wo du eigentlich die deutsche Brille aufhaben solltest. Auf P18 haben wir beide Nico Hülkenberg gesagt.
Der Mann hat dir, das muss man aber auch sagen, der Haas war ja dann sehr, sehr überraschend gut. Ja. Und Nico fährt aus diesem Haas auch wirklich, jetzt mal deutsche Brille ab, von mir aus sogar, der fährt einfach das meiste aus dem Auto raus und er überperformt es auch in manchen
Auf jeden Rennen. Fall.
Er hatte Schwierigkeiten jetzt in der zweiten Hälfte der ersten Saisonhälfte, aber es war trotzdem so, dass Nico einfach unfassbar gut mit diesem Haas umgehen konnte. Sicherlich hat Magnussen ihm auch ein, zweimal richtig den Rücken freigehalten und ihn supportet. Aber Nico fährt einfach eine unfassbar starke Saison.
Auf jeden Fall. Hülkenberg, unfassbar solider Fahrer, macht eigentlich fast keine Fehler. Deswegen auch verdient, dass er einen Sitz für nächstes Jahr sichert. Das freut mich sehr. Auf P19 hast du Logan Sargent, ich habe Joe auf 19.
Joe auf 19 ist richtig.
Sehr gut. Und dann fehlt noch ein Fahrer bei uns beiden, den wir beide auf 20 getippt haben. Und das ist Kevin Magnussen.
Ja. Da befindet sich Logan Sargent und auf 21 Valtteri Bottas. Aber wir können so sagen, Joe Sargent und Bottas haben alle 0 Punkte, also daher egal.
Ja, ist okay.
So, ich würde sagen, Perke, bevor wir jetzt in die Konstrukteure gehen, ja, kurzer Review dazu.
War
ich finde unsere Predictions gar nicht mal schlecht. Also nee, sicherlich hatten wir jetzt mit McLaren, das ist vielleicht so wahrscheinlich unser größter Kritikpunkt.
McLaren
mit
Haas und Haas auch wahrscheinlich, ja.
Vielleicht so ein bisschen Williams, aber overall fand ich die solid. Die Predictions, ja, war okay, wenn man mal so davon absieht, dass jetzt ein, zwei extreme Überraschungen dabei waren. Ich vermute, es wird jetzt ein bisschen interessanter, was so die Konstrukteurs-WM angeht. Aber mal gucken, wie es da jetzt ausschaut, wa?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, auch wenn man bedenkt, dass wir wirklich nur die Testfahrten als Ansatzpunkt hatten, ist das komplett solid, was wir da gesagt
und
haben.
Und to be fair, McLaren sah in den Testfahrten bei weitem nicht so stark aus, wie es jetzt im Endeffekt sich entwickelt
hat. Das ist richtig. Die ersten Rennen waren ja auch nicht die Creme de la Creme von McLaren. Da war ja McLaren vierte Kraft oder dritte, vierte Kraft. Dass die sich so verbessern, das konnte ja keiner ahnen, dass diese innerhalb der Saison auf einmal zum besten Team des Feldes werden. Wir haben beide gesagt, das beste Team des Feldes wird Red Bull sein.
Gut, das ist stand jetzt immer noch richtig. Ob das am Ende immer noch der Fall ist, davon bin selbst ich aktuell nicht überzeugt. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Gerade jetzt, da man hört, dass Perez ja bleibt. Wovon ich auch noch nicht ganz überzeugt bin. Aber das werden wir dann sehen, wie es dann ausschaut.
Ich meine, wir fahren hier jetzt 4 Rennen nach der Sommerpause und dann haben wir wieder 4 Wochen Pause. Da ist ja wieder genug Zeit,
Perez rauszuwerfen. Dann.
Richtig. Da ist ja genug Zeit, ihn wieder rauszuwerfen.
So, dann vermute ich mal, auf 2 haben wir beide tatsächlich Ferrari.
Richtig. Wir haben beide auf P2
Gut, Ferrari. Die sind auf 3. Dann auf 4, denke ich mal, haben wir beide, auf 3 haben wir, denke ich mal, Mercedes.
Jawohl, beide.
Und dann auf 4 werden wir, denke ich, McLaren haben.
Genau.
Gut, also dann machen wir so, Red Bull ist erster, McLaren zweiter, Ferrari dritter und Mercedes vierter.
Ja gut, da ist einfach McLaren hochgerutscht, 2 Fehler und der Rest Platz, dementsprechend genau runtergerutscht, mein Gott.
Auf 5 vermute ich mal haben wir Aston Martin.
Ja.
Ist richtig. Übrigens zu Aston Martin will ich noch kurz was anmerken. Ich weiß, es ist nicht die News-Episode, die wir hier machen, aber ich möchte es trotzdem schnell mit einbringen, weil ich es letztens erneut gelesen habe. Adrian Newey soll wohl unfassbar close zu einem fertigen Deal mit Aston Martin sein und man will wohl angeblich es schon bald verkünden, dass man Adrian Newey gesigned hat und dass Adrian Newey ab Anfang 2025 dann anfangen wird, für Aston Martin zu entwickeln.
Und das wäre krass.
Ich finde es geil. Ich finde es wirklich geil, weil du hast dann bei Aston Martin in dieser, ich sag jetzt mal, Transferphase, kannst du ja nicht sagen, ist ja kein Fußball, aber du hast wirklich große Namen geholt von Mercedes, dann von Red Bull Adrian Newey. Du hast einen Fernando Alonso, der aktuell darauf wartet, ein Auto zu kriegen, mit dem man was machen kann. Und angeblich jetzt hau ich nochmal schnell ein Gerücht rein, bevor wir weitermachen. Angeblich will Lawrence Stroll auch noch nicht aufhören mit diesen ganzen großen Namen, sondern angeblich hat sich Lawrence Stroll wohl jetzt auch richtig als Ziel vorgenommen, Max Verstappen zu Aston Martin zu holen. Und er ist bereit, unfassbar viel Geld dafür auszugeben, um das zu realisieren. Und man will wohl jetzt in Talks mit Verstappen reinstarten. Ich glaube, wir wissen beide, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber ich finde die Mentalität von Lawrence Stroll dahinter und dass man auch sieht, er kann jetzt Erfolge verbuchen bei sowas, einfach richtig beeindruckend.
Ja, es könnte auf jeden Fall sein, dass wir bald, ich will nicht sagen nächstes Jahr, aber ich denke mal zu den neuen Regulations, vielleicht einen Fünfkampf oben haben. Und das wäre schon geil. Das wäre schon richtig geil, wenn Aston Martin da in diese Top-Riege aufsteigt. Die Methoden wie, seien jetzt mal dahingestellt, aber einfach Aston Martin ist ja auch einfach eine ikonische Marke an sich. Wenn die ganz oben angreifen würden, ich glaube, das würde dem Sport nochmal gut tun, ein komplett frisches Team oben zu haben, weil Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, das sind die üblichen Verdächtigen, die haben wir gefühlt jedes Jahr oben, auch wenn McLaren in den letzten Jahren immer mal wieder eine graue Maus im Mittelfeld war, aber eigentlich ist McLaren Top-Team. Wenn er jetzt einfach mal ein neues Team in die Riege vorstoßen würde, ich glaube, das würde einfach dem ganzen Sport gut tun.
Ja, das glaube ich auch. So, kommen wir aber zurück zu den Konstrukteursdingern und verlassen wir die Newswelt mal wieder und heben uns das mal für Donnerstag auf, wo dann ja eine eigentliche, originale, schöne Donnerstags-Episode kommt. Auf 6 vermutlich haben wir V-Carb. RB.
Ja, haben wir beide.
Passt auch, ist richtig. Dann auf 7 haben wir niemals Haas. Niemals.
Nein, auf 7 haben wir
Haas
beide.
Haas haben wir sowas von auf 10 gesetzt, das weiß ich noch.
Auf 7 haben wir beide Williams getippt.
Ja, sehr schön. bisschen, die sind auf 9, naja. Gut, auf 8 haben wir Alpine.
Ich habe auf 8 Alpine.
Okay.
Du hast auf 8 Steak.
Die haben, als einziges Team 0 Punkte.
Das ist ein bisschen bitter. Ist ein fettes. Die beiden haben wir auch nur getauscht. Du hast Alpine auf 9, ich habe Steak. Steak auf 9.
Ja.
Und dann haben wir beide. Haben wir
beide Haas.
Haben wir Haas. Wir haben gar nicht viel von Haas gehalten.
Ich glaube, das ist das dickste Uff von allen. Ich glaube, dass wir Haas so crazy underrated haben. Aber to be fair, es war ja gar nicht mal so wahrscheinlich. Wir haben gerade einen frischen Teamwechsel, also Teamchefwechsel bei Haas gesehen. Die Moral war nicht gut. Die Leistungen der letzten Saison waren, naja, sage ich jetzt mal. Man hat zwar einen kleinen Aufschwung doch noch gehabt, aber auch nicht so richtig. Und jetzt einfach diese unfassbare Performance über die erste Saisonhälfte. Ich finde es richtig geil. Obwohl ich, to be fair, auch irgendwo es geil gefunden hätte, wenn Gene Haas die Quittung dafür bekommen hätte, dass er sich immer geweigert hat, wirklich finanzielle Resources in das Team zu investieren.
Ja, das wäre geil gewesen, aber ich finde so eine Überraschungsdinger, das macht den Sport auch aus, wenn einfach irgendwas passiert, womit man nicht rechnen kann. Dafür lieben wir es doch alles. Mit Haas konnten wir nicht rechnen. Vor allem, wenn Komatsu selbst sagt, ey, das wird nicht dieses Jahr. Und dann auf einmal sehen die gerade in den ersten paar Rennen richtig, richtig gut aus. Das ist doch einfach geil zu sehen, dass so einfach so eine Überraschung noch möglich sind. Und deswegen, ich finde es super, dass wir da so weit daneben gelegen haben.
Ja, da hat er uns ordentlich gebaitet, kann man, glaube ich, sagen.
Auf jeden Fall.
So, Perke, aber das werden ja wohl noch nicht alle unsere Predictions gewesen sein, weil wir haben ja noch ein paar wilde Calls rausgehauen, wenn ich das noch richtig im Hinterkopf so drin habe.
Zu denen kommen wir gleich. Jetzt kommen wir erstmal, wir haben unsere Saisonüberraschung und Enttäuschung niedergeschrieben oder gesagt. Scheiße. Du hast als Saisonüberraschung gesagt, Williams.
Ja, oh, das hätte nicht weiter nach hinten losgehen können.
Ah ja, das war jetzt nicht so. Na gut, meine Überraschung ist wahrscheinlich noch schlechter, denn meine Überraschung ist Perez.
Oh,
ja, okay, ganz, gut. Ganz, ja, ganz negative Überraschung auf jeden Fall. Ganz, ganz negative Überraschung. Aber ich habe wirklich beliebt, zu Perez kommt auch noch ein Hot-Take gleich von mir. Ich konnte nicht aufhören mit Perez. Ich konnte nicht aufhören mit ihm. Ich habe an ihn geglaubt und er enttäuscht mich ohne Ende. Unsere Enttäuschung, deine Enttäuschung war Alpine. Solid. Ja, gerade die ersten Rennen sah es richtig, richtig scheiße aus. Wenn ich es einfach mal so sagen darf.
Mit der würde ich sogar sagen, bin ich voll fein. Also das ist ein guter Call gewesen.
Ja, ich habe 2 Enttäuschungen gesagt und mit beiden bin ich zufrieden. Als erstes habe ich auch Alpine gesagt.
Ja,
genau das gleiche wie bei dir. Und als ich habe sogar einen Fahrer genannt. Ich habe Joe als Fahrerenttäuschung genannt. Ja, und gut, auch damit bin ich zufrieden. Ja gut, mit dem Auto ist auch nichts rauszuholen. Aber finde ich solid, was wir da bei den Enttäuschungen gesagt haben.
Ja.
Jetzt haben wir beide noch 3 Hot Takes.
Ach du Scheiße. Und jetzt wird die Hütte brennen. Das kann ich jetzt schon sagen. Weil ich weiß, einer dieser Hot Takes, das war eine Dönerwette. Und zwar,
nein, das ist kein
Hot Take. Nein, ist das keiner?
Das ist kein Hot Take. Das müssen wir einfach so gesagt haben. Aber es
war
kein Hot Take.
Okay, das haben wir dann anscheinend einfach so gesagt. Aber ich hatte ja gesagt, dass Daniel Ricciardo nicht mehr als 10 Punkte in der Saison holt. Und er hat es jetzt schon geschafft.
Er hat es jetzt schon geschafft. Aber das müssen wir einfach so gesagt haben. Das war kein Teil der Hot Takes. Ich fange mal an. Soll ich mit den ordentlichen Hot Takes anfangen oder mit dem komplett bodenlosen.
Ja, fangen wir mit den ordentlichen vielleicht an. Ne?
Mit den ordentlichen. Habe ich zum Beispiel gesagt, wir werden mindestens 5 Rennsieger sehen. Wir haben jetzt schon 7. Wir haben jetzt schon 7.
Aber auch sehr wilder Hottake, wenn man mal so an den Saisonstart zurückdenkt, nach dieser Saison 2023. Da war das schon sehr hotter Take.
Finde ich auch, dafür, dass wir das letzte Jahr wie 3 gesehen haben.
Ja.
Finde ich da, 5 Rennsieger war hot, haben 7, passt.
Digga, 7 ist auch so crazy, wenn man an dieses letzte Jahr zurückdenkt. Das ist komplett irre. Nach einer Hälfte der Saison haben wir 7 verschiedene Race-Winner und 2 davon sind nur doppelt Race-Winner oder mehrfach.
Auf jeden Fall, das ist geil. So, wenn ich mit ordentlichen Hot-Takes weitermachen soll, dann kann ich leider nicht zu dir gehen, weil du hast keine einzigen ordentlichen. Ich würde dann noch einen von mir reinwerfen, der bis jetzt völlig okay ist, zur Hälfte der Saison. Ich habe nämlich gesagt, mindestens 2 Reservefahrer werden für ein Rennen fahren. Einen habe ich abgehakt mit Olli Berman. Deswegen, da bin ich auf Kurs bisher. Einer zur Hälfte der Saison passt. Bodenlose Hottakes. Haben wir insgesamt 4. Einen von mir, 3 von dir.
bring it on.
Fangen wir erstmal mit einem an, der am wenigsten bodenlos ist wahrscheinlich. Und zwar hast du gesagt, du hast gesagt, Hamilton wird kein einziges Rennen gewinnen. Okay. Hamilton hat jetzt 2 Rennen gewonnen, nicht ahnen. Das konnte man nicht ahnen.
Also gerade vor allem, wenn man an seine Flaute denkt, dass er jetzt wirklich gefühlt 3 Jahre lang keinen Race-Win geholt hatte. Und Mercedes auch immer gesagt hat, ey, wir haben jetzt rausgefunden, woran es lag und wir werden jetzt besser sein. Und dann jedes Mal eigentlich nicht besser geworden ist, fand ich den Take zu dem Zeitpunkt nicht schlecht. Ja. Aber es ist halt auch jetzt, man hat gesehen, Mercedes hat sich schnell entwickelt, genauso wie McLaren. Das ist halt, das gehört dazu, das kannst du nicht predikten. Das ist einfach, ich versuche mir das hier auch gerade schön zu reden, aber das ist einfach
das Glück. Das finde ich auch faszinierend, dass du gesagt hast, Hamilton holt keinen Rennsieg und den in der Fahrerwertung auf P3 getippt hast. Das finde ich faszinierend und ich frage mich, wie das funktioniert hätte dann.
Das ist ja tatsächlich eine Sache, zu der ich bis heute immer noch stehen würde, weil das Ding ist, Hamilton ist einer dieser Fahrer, die für mich unfassbar konstant sind und unfassbar, ich sag jetzt mal, ruhig vom Gemüt her. Die einfach ganz genau wissen und kalkulieren, wann sie irgendwo reinstechen oder vorbei müssen. Zum Beispiel, du siehst von Hamilton ja auch nie 100% aggressive Dive-Bombs, sondern Hamilton ist immer wirklich sehr cool, sehr abgeplayed und macht immer sehr taktische, aber clevere Moves. Und er ist halt einfach konstant. Deshalb, Hamilton ist nicht immer Weltmeister geworden, weil er immer der Schnellste war, sondern weil er immer konstant da war.
Da hast du recht. Dann haben wir beide ein Hot-Take irgendwie mit Perez.
Ach du Scheiße.
Du hast gesagt, es wird einen Verstappen-Perez-Moment geben, ähnlich wie Hamilton-Rosberg Spanien 2016.
Boah, da warte ich auch immer noch drauf. Und ich sehe den noch irgendwann kommen und spätestens dann fliegt Perez. Also er sollte eh schon lange raus sein. Wir fangen jetzt Perez wieder das Thema an.
Der wird nicht kommen, weil Perez gar nicht in der Nähe von Max Verstappen ist.
Oh, imagine beim Überrunden einfach.
Das wäre es ja. Einfach, nee, du kommst nicht vorbei, links rüberziehen, fertig.
Nee. Was war deiner?
Das ist ein...
Na, den willst du gar nicht sagen, ne?
Das ist ein sehr, sehr entspannter zweiter Platz dieses Jahr für Perez wird und er lange oder länger als sonst Jahre davor einen WM-Kampf mit Max Verstappen aufrechterhalten kann. Das habe ich gesagt. Ich habe richtig beliebt in Perez, fällt mir gerade auf. Ich habe den auf P2 getippt. Ich habe gesagt, der bleibt im WM-Kampf. Ich habe ihn als positive Überraschung gesagt. Was hat Perez mit mir gemacht in der Vorbereitung, dass ich gesagt habe, ja, Mann, der wird's dieses Jahr.
Boah, dieser Take hätte nicht schlechter agen können. Das ist.
Es gibt noch einen schlechteren Take, finde ich.
Ach Gott.
Und wenn dir aufgefallen ist, dann habe ich schon alle 3 von mir gesagt und von dir erst 2. Und da hast du irgendwie 2 Teams reingeworfen und von denen sehr viel erwartet. Von denen hättest du gar nicht so viel erwarten sollen. Pass auf.
Weil lass mich raten, eins davon ist Steak.
Nein, keins davon ist Steak. Okay. Aston Martin holt mindestens einen Rennsieg. Okay. Und Williams holt mindestens ein Podium.
Gut, zu meiner Verteidigung. Zu meiner Verteidigung. Bei Williams habe ich gesagt, damals in der Folge, dass da ein absolutes Chaosrennen dazugehören muss. Also, dass ich erwarte, dass Williams ein Podium bei einem Chaosrennen holt. Aston Martin ist wild, gebe ich zu. Der Take ist komplett wild. Aber, to be fair, wenn man jetzt mal zurückdenkt an die Saison 2023, ab Singapur circa, hat ja Aston Martin dann ihre Upgrades, die sie gebracht haben im Laufe der Saison, komplett gescrappt und weggeschmissen gehabt wieder. Und sind dann ja quasi fast wieder mit dem Stockauto vom Anfang des Jahres gefahren. Und von da an lief es ja wieder gut. Von da an war die Performance von Aston Martin ja auf einmal wieder da und man konnte wieder mithalten vorne. Also mithalten, ich sage jetzt mal abgesehen von Red Bull, ne? Und man hat wieder deutlich mehr Richtung Podium agiert. Der Downfall, den man jetzt über die Winterentwicklungsphase hatte, der war schon ziemlich heftig, das gebe ich zu. Und der sah in der Winterpause, im Preseason-Testing auch bei weitem nicht so schlimm aus. Aber ja, Das ist, also, wenn du mich jetzt nochmal fragen würdest, nein, unter keinen Umständen holt Aston Martin hier irgendeinen Win. Aber ein Williams-Podium in einem absoluten Chaosrennen schließe ich nicht aus.
Ich schon. Und du kannst jetzt verargumentieren, ja, am Anfang der Saison sah es ja so aus, als ob, da passt das schon, da kann man so ein Take mal sagen, aber Stand heute ist das einfach schrecklich geaged.
Also, muss man einfach, ich sag's so mal sagen. So, nicht so schrecklich geaged wie der Take von Paris, aber...
Ach man,
irgendwas hat mir Paris angetan. Das können wir ja den Zuhörern überlassen.
Welcher war der schlechtere
Hot Take? Welcher Take ist schlechter geaged?
Paris locker Zweiter oder Aston Martin Williams.
So, das machen wir schön als Spotify Poll, als Umfrage. Wenn ihr auf Spotify hört, schaut einfach mal unter die Episode. Da findet ihr den Tab, wo ihr abstimmen könnt. Macht's einfach mal, würde uns mal interessieren. Wir gehen es in der nächsten Episode dann einfach mal entspannt durch.
Also irgendwas hat Paris ja wirklich mit mir gemacht. Ich habe ja wirklich von Paris alles, ich habe ja von ihm die Welt gehalten. Ich dachte ja wirklich, der wird der Überflieger dieses Jahr.
Was ich weiß auch nicht, ob Paris überhaupt ein gutes Preseason-Testing hatte.
Weiß ich irgendwie, ich glaube, das war einfach mein Bauchgefühl, das mir gesagt hat, ey, Paris, ja, Mann. Und ich weiß nicht, was mein Bauchgefühl da vor den Vorabend getrunken hat, aber irgendwas ist da ganz schief gelaufen. Aber
ja, also,
das waren alle unsere Predictions, die wir am Anfang der Saison gemacht haben. Die werden wir, denke ich mal, am Ende der Saison auch nochmal rausholen und nochmal drüber reden, wie schlecht die denn noch geworden sind. Aber Stand jetzt, größtenteils bin ich sogar zufrieden mit dem, was wir da gemacht haben. Die Hot Takes, natürlich, Hot Takes kommen in den seltensten Fällen wirklich. Aber mit dem, was du predikten konntest, so die Fahrerwertung, die Konstrukteurswertung, bin ich relativ zufrieden sogar mit dem, was wir da gemacht haben.
Ja, fein für mich. Bis auf ein, zwei Hot Takes, aber ansonsten war es recht zuverlässig, sagen wir es so. Genau, gut, Perke, dann... Lass uns mal ein bisschen zurückschauen auf die eigentlichen Rennen. Lass mal weg von unseren Predictions, von unserem Nicht-Experten-Talk, von unseren, naja, doch sehr vagen Vorstellungen von dieser Saison. Und lass uns mal tatsächlich so ein bisschen auf die einzelnen Rennen in der ersten Saisonhälfte zurückschauen.
Ja, und da fangen wir einfach mal ganz vorne an mit dem Season-Opener, wo jeder gedacht hat, Gott, wird das eine langweilige Saison wieder. Weil, ganz ehrlich, wenn im ersten Rennen der Saison in Bahrain ein Max Verstappen mit 22 Sekunden Vorsprung gewinnt, dazu noch die schnellste Runde holt, da erwartet ja keiner, dass das Rennen oder dass die Saison irgendwie spannend wird und dass die noch so wird, wie sie jetzt ist. Sergio Perez wurde da sogar noch Zweiter. Da war mein Take noch super, Sergio Perez als Zweiter. Und Ferrari sah auch in dem Rennen aus wie die dritte Kraft, denn Carlos Sainz war 20 Sekunden vor dem ersten Nicht-Ferrari. Deswegen, also jetzt rückblickend gesehen, sind das verrückte Ergebnisse, die ich sehe. Hier Lando Norris und Oscar Piastri auf 6 und 8, ohne eine Chance weiter nach vorne zu kommen, so richtig. Das sind schon verrückte Ergebnisse.
Also das war definitiv eins davon. Und dann sind wir weitergegangen. Und dann sind wir ja in Saudi-Arabien gewesen. Und Saudi-Arabien war zwar ein Ticken besser, da sind zwar die Abstände ein bisschen weniger geworden, aber to be fair, es waren immer noch 13 Sekunden, mit denen Max Verstappen vor Sergio Perez gewonnen hat. Und man muss auch sagen, hier hat Sergio Perez noch gut geliefert. Das Auto war da, die Konkurrenz war weg, es war einfach noch das beste Auto zu dem Zeitpunkt. Und man hat gesehen, das ist das, was ich immer an Perez kritisiere, wenn keine Konkurrenz da ist, wenn das Auto das Beste ist, dann fährt der Mann das auch auf P2 nach Hause. Und wir wissen, Sergio Perez am Anfang der Saison ist meistens gar nicht mal schlecht, meistens gut unterwegs, aber er verliert sich dann über die Saison hinweg. Und hier sieht man es, P2 im ersten, P2 im zweiten. Es ist einfach dieses Paris-Opener-Ding und dann fällt so ein bisschen weg und es war halt niemand in Reichweite, der irgendwie Druck gemacht hat. Aber auch hier, Max Verstappen, schön, das zweite Rennen erstmal gewonnen. Wir dachten, und, es wird wieder eine komplett langweilige Saison.
Absolut. Und auch hier hat sich Ferrari wieder als zweite Kraft eigentlich zementiert. Charles Leclerc wurde Dritter. Olli Bearman, der in Jeddah gefahren ist, wurde Siebter. Der ist in den Ferrari gestiegen, wurde direkt Siebter. Das hat einfach gezeigt, Ferrari, eigentlich dachte man, mit denen ist am ehesten zu rechnen, die sind zweite Kraft dieses Jahr. Weil Mercedes in Jeddah irgendwo im Niemandsland war, mit Hamilton auf 9, Russell auf 6. Das war nicht so die Leistung. Generell, Hamilton hatte ja auch keinen guten Saisonstart. Und dann gehen wir nach Australien.
Und ich weiß Merke, in Australien war das erste Rennen, wo ich mir gedacht habe, oh, hier sieht Red Bull gar nicht mal so unfassbar schnell aus. Hier sieht es so aus, als könnte Ferrari hier eher was machen. Ich meine, der Ferrari war nah dran. Im Qualifying waren es nur, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, knappe 2 Zehntel, die zwischen Verstappen und Sainz auf 2 lagen. Sainz sah unfassbar stark aus. Und gerade in der Rennpace hat man vor dem Rennen predicted, dass der Ferrari tatsächlich eventuell stronger sein wird als der Red Bull. Das Rennen hat sich dann ein bisschen anders durchgeplayt, weil wir wissen, Max Verstappen hat es nicht beendet und es war der erste Win für den Spanier in 2024.
Richtig, es war sogar noch ein Doppelsieg von Ferrari, Charles Leclerc 2,5 Sekunden knapp dahinter. Und auch hier dachte man wieder, ey, Ferrari ist ja so entspannt, die zweite Kraft, vielleicht kann Ferrari sogar einen WM-Kampf zu Red Bull bringen. Das war das, was man in dem Moment gedacht hat. Weil Sainz war im Rennen, auch als Verstappen drin war, nicht schlechter als Verstappen. Die haben sich gebettelt, mal hin und her überholt. Das war ein enges Duell zwischen den beiden. Und hier hat man dann auch das erste Mal gesehen, dass McLaren irgendwas kann. Lando Norris wurde Dritter, nur 6 Sekunden hinter dem späteren Sieger Carlos Sainz. Und Piastri Vierter. Das heißt, hier hat sich's angedeutet, dass McLaren vielleicht noch gut wird. Aber wirklich, Ferrari, die ersten 3 Rennen, einwandfrei, würde ich sagen. Man hat das absolute Maximum aus dem Auto da rausgeholt. Und danach wurde es irgendwie nur noch schlechter.
Und ich möchte auch ganz kurz erwähnen, dass das erste Rennen war, nachdem Carlos Sainz ja seinen Blinddarm entfernt, oder der Blinddarm von Carlos Sainz entfernt wurde. Und von da an dachte man so, ey, ohne Blinddarm fährt sich's schneller. Carlos Sainz ist komplett wild unterwegs jetzt. Der Mann wird hier komplett alles aus der Welt nehmen und Leclerc in Grund und Boden fahren. Hat sich dann über den Verlauf der ersten Saisonhälfte auch ein bisschen abgeschwächt dann noch. Das war am Anfang irgendwie eindeutiger, als es dann am Ende war. Aber nichtsdestotrotz hat man auch in diesem Rennen, finde ich, den ersten Paris-Struggle, den wir dann über die Saison hinweg sehen werden, gesehen. Auf jeden Fall. Nämlich Paris nur, in Anführungszeichen, P5, nachdem er sich auf P3 qualifiziert richtig hatte.
Ja, das war kein gutes Rennen von ihm. Paris, ja, die ersten 2 Rennen waren gut, dann kam der Downfall und der hat zwar kurz wieder ein Ende genommen in Japan. Japan hatte Paris auf jeden Fall wieder ein solides Rennen, aber in Australien hat sich angedeutet, was man eigentlich schon die letzten Jahre immer gesehen hat. Bloß halt sehr früh in der Saison. Sonst waren die ersten 6, 7, 8 Rennen von Perez immer sehr, sehr gut. Diesmal fing er schon im 3. Rennen an, so ein bisschen zu schwächeln. Im 4. war er wieder gut, aber es hat sich schon sehr früh in der Saison gezeigt, in welche Richtung die Saison von Perez gehen wird.
Ja, und ich sehe hier gerade, ich habe nämlich jetzt gerade mal noch unsere Episodentitel aufgemacht auf Spotify, was wir hier so als Episodentitel haben. Und zwar war sogar noch einer der Episodentitel nach Saudi-Arabien Max Verstappen doch zu Aston Martin. Da waren die Gerüchte gerade sehr heiß. Dann hatten wir Smooth Operation in Melbourne, das war der Win von Carlos. Und dann sind wir tatsächlich zu Japan gekommen.
Genau.
Pre-Weekend-Show war Williams weiterhin mit Problemen und Post-Weekend-Show back to business für Verstappen. Und das passt halt eigentlich. Verstappen recht easy gewonnen in Japan, 12,5 Sekunden vor Perez, 20 Sekunden vor Sainz. Das war einfach eine recht solide Show. Und wir haben auch gesagt, ich weiß noch ganz genau, als Max Verstappen das DNF in Australien hatte, ey, wir werden den Revenge-Arc von Verstappen in Japan sehen. Ey, und wir haben ihn bekommen. Ganz simpel. Verstappen, ganz, ganz entspannt, schön auf 1 gefahren. Im Qualifying war er auch auf Pole. Der Mann hat Japan einfach ganz entspannt abgefahren.
Absolut richtig. Dann ging es nach China. Und auch hier ist am Ende die niederländische Hymne zu hören gewesen. Und wirklich, jetzt haben wir den nächsten Max Verstappen-Sieg. Und man dachte sich, verdammte Scheiße. Ist jetzt richtig. Das Einzige, was Max Verstappen stoppen kann, ein DNF. Denn hier wieder 14 Sekunden vor Lando Norris. Der McLaren wurde da Zweiter, Sergio Perez wurde Dritter. Aber Max Verstappen wieder auf 1 gewesen. Und
aber
ja, eigentlich
eine Sache, die wir noch erwähnen müssen. China war ein sehr, sehr geiles Wochenende. Für uns China zu dem Zeitpunkt sogar das Beste der Saison bis dahin. Weil China war Regenchaos im Qualifying, wo auf einmal dann recht viele Laptimes gestrichen wurden, wo ein Lewis Hamilton im Sprintrennen zwischenzeitlich sogar geführt hat und dann von Max Verstappen noch einkassiert wurde und es sogar richtig, richtig spannend war, wer im Endeffekt gewinnt. Das Rennen hat zwar Max Verstappen dann eindeutig gewonnen, aber dieses Sprintrennen, ich weiß noch, und das Qualifying dazu, es war wirklich, wirklich interessant und es hat sehr viel Spaß gemacht, China.
Auf jeden Fall, China hat gezeigt, warum sie in der Formel 1 sind und warum die Strecke in der Formel 1 sein sollte. Einfach, weil die Strecke gute Rennaction liefern kann, Regenchaos liefern kann. Und man hat eigentlich alles an diesem Rennwochenende gesehen, wofür China steht. Und das war einfach ein schönes Rennwochenende. Und dann sind wir nach Miami gekommen.
Warte, ich sehe gerade noch in unserer Episodenbeschreibung, herrlich. Heute bereden wir alles, was am Samstag und Sonntag geschehen ist. Sei es das Battle zwischen Alonso und Sainz, wo die beiden kollidiert sind in Turn 2 in dieser, oder Turn 3, was es ist dann, weißt du, unten in der Dingskurve, in der ganz eng. Dann das teaminterne Duell bei Ferrari, wo die beiden ihren Moment hatten.
Ach,
und
ja, stimmt.
Der schreckliche Fehler von Lance Stroll im Rennen, wo er einfach hinten drauf gebrettert ist, bei Ricardo, wenn ich mich nicht irre, und einfach keine Schuld dafür eingesehen hat und Ricardo richtig abgefuckt war im Nachhinein.
Verständlich. Ja, China war schon geil, ne? China war schon
geil.
Jetzt gehen wir nochmal zurück.
Dann lass uns zu Miami gehen, du hast es gerade schon angesprochen.
Miami, und da war irgendwie der Wendepunkt der Saison ein bisschen, denn in Miami hat man das erste Mal gedacht, McLaren, die haben ein richtig, richtig starkes Auto. Manche sagen in Miami schon das stärkste Auto im Grid gewesen mit Lando Norris, der am Ende seinen ersten Rennsieg seiner Karriere geholt hat. Vor Max Verstappen, ungefähr 8 Sekunden waren es am Ende, 7,5 Sekunden. Aber so richtig gefährdet war der Rennsieg nicht. Lando Norris ist relativ einfach an Max Verstappen vorbeigekommen, hat die Lücke dann einfach vergrößert. Max Verstappen hatte nie wirklich oder keine wirkliche Chance gegen Lando Norris, da irgendwas zu machen. Und da hat sich auch schon angedeutet, der McLaren, der sieht eigentlich ganz gut aus. Hoffen wir mal, dass es kein One-Hit-Wonder wird. Weil das gibt es ja manchmal, dass ein Team auf einer Strecke unfassbar gut performt. Und hätte ja sein können, dass das bei McLaren und Miami einfach so sein wird. Aber
zumal McLaren ja eigentlich nur gewonnen hat, dadurch, dass das Safety Car im richtigen Moment rauskam und man echt, echt viel Glück hatte in dem Fall für Lando Norris. Allerdings hat sich das Glück ja auch später dann umgedreht, als man eben von einem schlechten Safety Car bei McLaren nicht gerade profitiert hat, was die wiederum in den Rennen danach wieder ein bisschen hochgenommen hat. Aber in Miami hat das Safety Car Lando Norris zum ersten Rennsieg in der Formel 1 verholfen. Und das war auch noch, ich weiß, einer unserer größten Talking Points, die wir an diesem Wochenende tatsächlich hatten, worüber wir diskutiert haben. Kleiner Funfact übrigens, Perke, ich sehe jetzt auf Spotify die Kommentare.
Oha, du siehst sie?
Ich sehe sie jetzt. Also inzwischen scheint das Feature bei mir auch angekommen zu sein, weil ich habe nämlich gerade unter der Post-Weekend-Show von Miami nämlich endlich jetzt mal die ganzen Kommentare von euch allen gelesen. Oder ich sehe sie jetzt immerhin. Es ist sehr, sehr gut. Jetzt weiß ich auch endlich mal, dass die auch bei mir da sind.
Das freut mich doch. Was jetzt auch hier ist, ist Imola, wo auch wieder ein Duell zwischen McLaren und Red Bull war. Max Verstappen hat am Ende das Rennen gewonnen. Nicht mal eine Sekunde vor Lando Norris. Das war ein Rennen, wo Lando Norris am Ende immer schneller wurde, immer mehr auf Max Verstappen aufgeholt hat. Und wäre das Rennen 1-2 Runden länger gewesen, dann hätte Lando Norris dieses Rennen gewonnen vor Max Verstappen. Aber am Ende kam die Zielflagge ein bisschen zu früh für Lando Norris. Max Verstappen konnte seinen Vorsprung wieder vergrößern. Aber man hat hier gesehen, Lando Norris und McLaren, die sind serious. Das ist kein One-Hit-Wonder in Miami gewesen. Die haben ein krasses Auto, die haben einen krassen Fahrer. Oscar Piastri wurde in dem Rennen auch Vierter und da hat sich gezeigt, McLaren, mit denen ist zu rechnen. Wie krass mit denen zu rechnen ist, das hat man da wahrscheinlich noch nicht erwartet, aber da haben sie schon gezeigt, ey, wir sind nicht nur vierte Kraft, wir wollen oben angreifen.
Richtig, und dann, Perke, lese ich dir ganz kurz einen Satz hier vor. The grandstands that he saw built as a kid growing up now rise for him. Wir kommen nach Monaco und Charles Leclerc gewinnt den großen Preis von Monaco zum ersten Mal, wird Sieger bei sich zu Hause. Und ich muss sagen, Monaco, es war ein überraschend gutes Wochenende damals gewesen für das, was es ja eigentlich letztendlich normalerweise nicht ist. Und ich weiß auch, dass ich dieses Rennen nur im Replay gesehen habe, weil das Wochenende war, wo ich mit einem Kumpel von uns beiden bei der DTM war, am Lausitzring hier.
Ah, stimmt. Ist das schon so lange her?
Das ist schon so lange her, ja. 27. Das Mai ist die Episode gekommen und am 26. war der Sonntag, wo ich bei der DTM war.
Das ist krass. Aber ich glaube, um dieses Rennwochenende zusammenzufassen, reicht der erste Satz, um zu wissen, wie gut es doch ist. Charles Leclerc besiegt seinen Monaco-Fluch, gewinnt in Monaco. Mehr möchte man doch einfach nicht. Oscar Piastri, Carlos Sainz machen das Podium da komplett. Max Verstappen, kein wirklich gutes Qualifying gehabt, am Ende P6 nur.
Und Esteban Ocon und Pierre Gasly hatten auch keinen guten Zeitpunkt in Monaco.
Richtig, also da war viel Chaos. Unsere nächste Episode
hieß nämlich, schmeißt Alpine Esteban Ocon in Kanada raus.
Ja, also in Monaco war viel Chaos. Aber am Ende
gerade die Diskussion, ob da im Endeffekt noch mehr passiert, weil Alpine und bei Pierre Gasly und Esteban Ocon die Gemüter ziemlich hochgekocht sind. Und ich meine, inzwischen kennen wir ja das Resultat des Ganzen, dass Ocon eher bei Haas ist nächstes Jahr und bei Alpine immer noch ein Sitz frei ist, den ja wahrscheinlich du füllen wird.
Richtig, aber am Ende ist dieses Wochenende für mich in Erinnerung einfach als ein Feel-Good-Wochenende, weil Charles Leclerc gewonnen hat. Ich habe es ihm unfassbar gegönnt. Ich glaube, jeder hat es ihm eigentlich gegönnt, da zu gewinnen. Nach allem, was in Monaco passiert ist, eigentlich auf Pole gestartet, dann macht vor dem Start schon das Auto nicht mehr mit, er kann gar nicht losfahren oder was da schon alles passiert ist. Also ich habe es ihm einfach nur gegönnt. Viel gut Wochenende für mich, wenn ich auch zurückblicke. Freut mich einfach. Können wir direkt dahin gehen, wo Esteban Ocon nicht rausgeschmissen wurde, nämlich Kanada.
Richtig, nämlich da kommen wir zu unserem Lieblingsepisodentitel, nicht wahr, Perke? Das ist der, den du am meisten von allen Titeln magst. Paris klar, aber Ocon gar nicht da.
Ja, den finde ich schrecklich, den Episodentitel, aber das ist eine andere Sache.
Oh Mann, nee, aber Kanada, sehr, sehr ereignisreich gewesen. Und wir haben als Umfrage gemacht, oh nee, haben wir gar nicht, war es die richtige Entscheidung von Red Bull, Sergio Perez zu verlängern, war die Umfrage. Ich dachte nämlich, ob die Umfrage gewesen wäre, ob Dings Kanadas beste Rennen seit langem war. Und ich weiß noch, Kanada war unfassbar geil, das Rennen.
Ja, auf jeden Fall war ein super Rennen. Am Ende Max Verstappen als Sieger. Am Ende findet Max Verstappen meistens einen Sieg zu gewinnen. Aber auch hier Lando Norris auf P2. Und das war ein Rennen, in dem Mercedes echte Pace gezeigt hat, als man bei denen schon gesehen hat, oh, vielleicht kommen die jetzt doch irgendwie rein. Denn, lass mich nochmal hier, das, jetzt lädt es nicht, George Russell hat die Pole geholt,
doch, zeitgleich. Es war unsere Umfrage. Ich war bloß in der falschen. Ich war in der Pre-Weekend-Show, nicht in der Post-Weekend-Show.
Na, super. Denn George Russell hat die Pole geholt, zeitgleich mit Max Verstappen, aber George Russell hat da die Zeit vor Max Verstappen gesetzt. Das heißt, da hat man gedacht, oh, was ist denn jetzt los? George Russell auf Pole. George Russell und Hamilton teilen sich dann am Ende die Plätze 3 und 4. Trotzdem für Mercedes auch das erste gute Wochenende von vielen guten Wochenenden, die noch folgen sollten. Aber wirklich, das war ein wirklich sehr, sehr gutes Rennwochenende. Eins der besten diese Saison auf jeden Fall. Was wir da
für
hatten,
mich das, Max, beste, das war das beste Rennen für mich.
Unfassbar close Battle zwischen beiden Mercedes, zwischen Lando Norris, der dabei war, zwischen Max Verstappen, der auch noch dabei war. Also es waren wirklich einfach enge Duelle zwischen vielen. Auch im Mittelfeld gab es enge Duelle. Ricardo, Gasly generell. Die Alpinen wieder, die sehr nah beieinander waren mit den Haas, die auch eine andere Strategie versucht haben. Einfach ein geiles Rennwochenende gewesen.
Also wie gesagt, es war unsere Umfrage, war dieses Rennen das Beste seit Abu Dhabi 21? Für mich war es das, weil es einfach unfassbar geil war. Und tatsächlich 72% von euch waren auch der Meinung, dass es wirklich das beste Rennen seitdem war. Und ich weiß, es war so viel Drama. Es war halt Regen, es war nass, es hat gewechselt, die Kondition. Und es war einfach geil, da zuzuschauen. Und es hat einfach richtig gebockt. Zumal es auch das Wochenende war, wo Mercedes ja dann die Upgrades gebracht hat und dann gesagt hat, ja, wir wissen jetzt, woran es liegt. Und wir waren schon so, ja, ja, sie haben zwar Pace, aber wissen sie wirklich, woran es liegt? Und wir haben ja dann im Nachhinein gesehen, sie wussten wirklich, woran es lag. Und Mercedes hat sich von da an dahin nur verbessert. Dann, Perke, unsere nächste Episode nach Kanada, unsere Donnerstagsepisode war tatsächlich Kimi Antonelli zu Mercedes, here we go, Fragezeichen. Und das ist bis heute ein Thema, was uns immer noch begleiten wird, weil der Sitz bei Mercedes ist immer noch offen und wir wissen bis heute noch nicht, wer tatsächlich diesen Sitz füllen wird. Aber,
ja, nichtsdestotrotz, aber wir sind sehr nah am here we go mittlerweile.
Kommen wir zu Spanien. Und zwar, Ferrari kocht, aber im guten Sinne, Fragezeichen. Das war nämlich
nicht
der Moment,
im guten Sinne,
wo Carlos Sainz und Charles Leclerc, wenn ich mich nicht irre, ihren Kontakt auf der Main Straight hatten in Turn 1 rein.
Das auf jeden Fall. Generell, da war viel los. Leclerc hat im Training, glaube ich, mit Lando Norris kurz Quatsch gemacht. Also Leclerc war generell sehr hitzig dieses Wochenende. Dann close zwischen den beiden Ferrari. Irgendwie hat's gebrodelt, hatte man das Gefühl, Sainz war am Anfang der Saison besser, dann wurde Leclerc schneller, vielleicht hat das Sainz nicht gepasst. Sainz hatte auch nicht mehr wirklich, war kein Grund mehr, warum er so ein Teamplayer bei Ferrari sein sollte. Und er wollte einfach nur das teaminterne Duell gewinnen. Es wurde close zwischen den beiden. Dann berührt man sich mal. Es passiert, darf nicht passieren, aber bei Ferrari ist es passiert. Das hat dazu beigetragen, dass dieses Rennwochenende auf jeden Fall spicy wurde. Max Verstappen hat es am Ende gewonnen, relativ knapp wieder vor Lando Norris. Und hier hat sich auch wieder gezeigt, Mercedes war auch kein One-Hit-Wonder in Kanada. Die sehen wieder gut aus. P3 und P4 wieder für beide. Lewis Hamilton auf dem Podium waren. Und hier, ich scroll mal runter. Sergio Perez auf 8. Ich muss dafür runterscrollen. Dafür, dass er eine Minute hinter seinem Teamkollegen ins Ziel gekommen ist. Perez da schon mit großen Problemen. Alpine hat sich da auch immer mehr gefangen. P9 und P10. Double Points Finish für Alpine. Aber generell ein sehr spicy Wochenende, wo mehr Off-Track passiert ist oder mehr Krach war als wirklich krasse, krasse Renn-Action.
Ja, aber Perke, eine Sache, die auch noch an diesem Wochenende Thema war, beziehungsweise in unserer Post-Weekend-Show, wird Lewis Hamilton von Mercedes sabotiert? Das war, als dieser Leak war, das war ja schon nach dem ganzen Christian Horner-Drama, das war ja noch viel eher am Anfang der Saison. Und wir hatten ja aber dann noch das Drama, dass angeblich ja solche E-Mails geleakt sind oder irgendwas von Toto Wolff und anderen, dass man ja angeblich bei Mercedes versucht, Lewis Hamilton zu sabotieren, indem man ihm schlechtere Strategie gibt, nicht das gleiche Auto, alte Teile und dass das ja eine richtige Gefahr sein sollte. Die E-Mails wurden ja alle sofort als Fake entpuppt, etc. Aber ich fand es trotzdem erwähnenswert, weil das war ein Thema, was wir dieses Wochenende dann auch unfassbar doll beredet haben in der Post-Weekend-Show-Episode.
Auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zu einem unfassbar krassen Wochenende. Und zwar kommen wir jetzt nach Österreich.
Genau.
Und das ist ein Rennen, wo es gekracht hat zwischen Lando Norris und Max Verstappen, wo man das erste Mal gesehen hat, ey, vielleicht kommt hier wirklich ein WM-Kampf zwischen den beiden zustande. Und dann haben sie sich in die Haarnadelkurve, nenne ich es jetzt einfach mal, ist keine Haarnadelkurve, aber ich nenne sie jetzt einfach mal so, jeder weiß, welche gemeint ist. Kurve 4 ist es, meine ich.
Drei.
Dann ist es 3, auch okay für mich.
1, dann ist 2 ja dieser eigentlich nicht dieser existierende Knick. Turn und dann ist es 3.
Ja gut, Kurve 3, wo sie sich dann berührt haben, wo am Ende das Geschrei groß war, wer war denn schuld, wir waren auch unfassbar anderer Ansicht, was diesen Digga, Unfall
ich
hab angeht.
Ich habe eine fucking Argumentation über, keine Ahnung, 10 Seiten gefühlt geschrieben.
Ja, also wir waren da auf jeden Fall nicht einer Meinung, was das angeht, was den Kontakt zwischen Lando Norris und Max Verstappen anging, wer denn da nun schuld war. Am Ende hat keiner gewonnen wegen dem Kontakt. Am Ende hat ein Mercedes gewonnen, nämlich George Russell vor Oscar Piastri und Carlos Sainz. Wir hatten keinen Red Bull auf dem Podium, was immer schön ist zu sehen. Wir haben Krach zwischen den beiden Topfahrern in der WM. Was will man denn eigentlich mehr von so einem Rennwochenende? Was will man
Formel
mehr?
Formel 2, Formel 3 war highly entertaining gewesen an dem Wochenende. Das war sehr, sehr geil und hat ja, eigentlich gezeigt.
Wir haben Nico Hülkenberg auf P6.
Warum man eigentlich solche Strecken wie Silverstone, wie Spa, wie Spielberg in dem Fall wirklich einfach in der Formel 1 braucht, weil sie gute Rennaction liefern.
Richtig. Silverstone war das nächste Rennwochenende und ein Hot-Take ist bei dir, von dir ist in Silverstone flöten gegangen. Denn
ja,
Lewis Hamilton zwar, genau. Schafft es zu gewinnen. Er schafft es natürlich bei seinem Heim Grand Prix, poetischer kann es ja auch gar nicht sein. 1,5 Sekunden vor Max Verstappen. Max Verstappen hat am Ende auch sehr stark aufgeholt. Auch hier wäre das Rennen 3-4 Runden länger gegangen. Wer weiß, ob Lewis Hamilton dann immer noch gewonnen hätte. Aber am Ende hat er gewonnen. Am Ende war das Rennen dann vorbei. Ich habe es ihm gegönnt, Lewis Hamilton einfach mal wieder ganz oben zu sehen. Nach den schwierigen letzten Jahren war auch ganz schön, weil Lewis Hamilton auch damit gezeigt hat, ey, ich bin immer noch hier. Ich bin nicht washed, wie manche sagen. Auch wenn am Anfang der Saison George Russell ihn schon ein bisschen im Griff hatte, aber Lewis Hamilton ist auch immer wieder zurückgekommen, hat gewonnen vor Max Verstappen. Lando Norris hier auf 3, hat mal wieder eine Chance liegen gelassen, an Max Verstappen vorbeizuziehen oder Punkte auf Max Verstappen gut zu machen, sage ich so. Am Ende auch ein sehr, sehr gutes Rennwochenende gewesen. Ich meine, es war ja auch so, dass Lando Norris einfach eine andere Strategie gefahren ist als Max Verstappen und deswegen sich nicht vor Max Verstappen halten konnte. Deswegen cooles Rennwochenende, 9 Sieger der Saison gehabt. Ist doch einfach schön.
Auch eine Sache, die in Silverstone noch zu erwähnen ist, nämlich wir hatten ein Here We Go, nämlich für Olli Berman zu Haas. Das wurde confirmed an diesem Wochenende. Es war in unserer Pre-Weekend-Show bereits Thema. Olli Berman wird nächstes Jahr definitiv ja bei Haas fahren und genau das wurde an diesem Wochenende da letztendlich verkündet. Genau, dann, du hast es schon erwähnt, Silverstone, einer unserer besten Titel, ob du es magst oder nicht, ich finde diesen Titel geil. 945 Tage ohne Erfolg sind vorbei und es
ja,
passt
ist ein super
wirklich
Titel.
Perfekt. Hamilton, ich habe es ihm auch sehr gegönnt. Ich fand es natürlich ein bisschen ironisch, dass es mal wieder in Silverstone vor der Heimkulisse ist. Aber es war natürlich einfach verdient. Der Mann hat lange genug auf seinen Sieg gewartet. Und ja, mein Hot-Take ist flöten gegangen. Aber so sei es. Der Mann hat sich's verdient, nach knapp 3 Jahren gefühlt, endlich mal wieder einen Sieg zu schnappen. Dann, Perke, kam eines der wahrscheinlich mit kontroversesten Rennen dieser Saison.
Auf jeden Fall.
Nämlich Ungarn. Die Rückkehr zur Bottas Bowling Alley, wie wir es genannt haben. Auch ein geiler Titel. Du wirst wahrscheinlich disagreeen. Ich fand den Titel sehr geil damals.
Ist okay. Ist völlig okay.
Und zwar springen wir gleich vor in die Post-Weekend-Show, nämlich Oscar Piastri gewinnt in der Formel 1 und in Budapest. Allerdings etwas kontrovers. Wir haben darüber geredet gehabt. Wir beide waren der Meinung, dass Oscar Piastri diesen Win verdient hat. Wie McLaren es gemanagt hat, war zwar nicht richtig unserer beiden Meinung nach, weil man hätte die beiden einfach clean racen lassen können. Hätte man Piastri einfach ganz normal vor Norris geboxt, dann hätte Norris sich auch diesen Sieg erkämpfen können. Aber Oscar Piastri ist definitiv der verdiente Winner gewesen bei diesem Rennen, weil er einfach 3/4 des Rennens wirklich sehr stark gezeigt hat. Er war dieses Wochenende einfach der bessere Fahrer. Er war schneller, bis auf nach diesem letzten Stint halt.
Absolut, wie jetzt auch rausgekommen ist, hatte Oscar Piastri bei diesem Rennen eine gebrochene Rippe. Auch faszinierend, das sozusagen. Er hat seinen ersten Rennsieg mit einer gebrochenen Rippe geholt. Was ich mir auch unfassbar schmerzhaft vorstelle, aber das ist eine andere Sache. Ich denke mal, das werden wir auch am Donnerstag nochmal kurz anschneiden. Max Verstappen, kein gutes Rennwochenende gehabt, 5. geworden, geflucht ohne Ende am Teamradio, GP ein bisschen auf den Sack gegangen.
Hamilton
passiert,
ist Kollision gehabt.
Hamilton Kollision gehabt, wo aber auch selbst Hamilton am Ende gesagt hat, ja passiert. Also es wurde nicht so wirklich groß hochgespielt von beiden am Ende. Es gab Stress bei Aston Martin um den letzten Punkt, weil einer nicht vorbeigelassen wurde. Also ein kontroverses Wochenende innerhalb der Teams. Das war wirklich sehr viel teaminternes Drama, in Ungarn. Aber war auch geil. Das war auch tatsächlich das erste und bis jetzt einzige Rennen, das wir live auf Twitch gestreamt haben, beziehungsweise unsere Reaktion drauf gestreamt haben. Exakt. Und ich glaube, da bist du auch sehr steil gegangen, als Lando Norris auf einmal vor Oscar Piastri war nach dem letzten Boxenstopp.
Ich war komplett sauer, weil ich halt dachte, McLaren hat wieder mal Oscar Piastri einfach eher reingezogen, um Lando Norris zu, sag ich jetzt mal, den Vorteil zuzuschieben, weil man hat bei Oscar Piastri schon so oft die Strategie verkackt und es ja immer heißt eigentlich, der Erster ist, der hat den Call bei der Strategie, sag ich mal, der kann sich aussuchen, wann. Ich war so tilt in dem Moment. Ich glaube, jeder, der im Stream war, hat es mitbekommen. Du hast es mitbekommen. Aber naja, was soll's. Gehen wir zu Spa. Und da ist nämlich die gebrochene Rippe von Oscar Piastri immer noch da gewesen. Und der Mann hat schon fast wieder gewonnen. Also vielleicht, Perke, sollte er sich noch eine Rippe brechen. Vielleicht fährt er ja besser, wenn er so
vielleicht
unterwegs
ist. Vielleicht ist das so ein Ding wie mit dem Blinddarm, der erst raus muss, damit man schneller ist. Vielleicht muss man sich auch eine Rippe brechen.
Ja, aber Oscar Piastri,
das ist schon sehr brutaler Weg, um erfolgreich zu sein. Aber
ist es. Aber wenn man erfolgreich ist, ist auch eine Sache. Aber man muss ganz klar sagen, Oscar Piastri in Spa hat ein sehr, sehr gutes Wochenende gehabt, war deutlich besser als Lando Norris, fand ich. Man hat es gesehen, Piastri wird immer besser jetzt im Laufe der Saison und I like it, es passt dazu. Das Auto wird besser, Piastri wird besser, Norris wird besser. Ich mag es, dass es competitive ist. Und Piastri hätte ja sogar fast noch, wäre es ein bisschen länger gewesen, das Rennen. Hätte Piastri diesen Boxenstopp nicht versemmelt und 2 Sekunden sich quasi durch seinen eigenen Fehler kosten lassen, hätte er vielleicht sogar noch um den Rennsieg richtig mitfighten können, weil er war dran am Ende. Er war innerhalb des DRS, innerhalb von einer Sekunde. Es war sehr, sehr spannend. Und da hat George Russell, man muss es sagen, ich habe ihn oft genug kritisiert in meinem Leben, eine absolute Strategie- und Rennmasterclass gepult. Und bedauerlicherweise, so schade wie es war, leider diesen Sieg verloren durch kein Verschulden von sich selbst.
Richtig, George Russell auf der Strecke als erster ans Ziel gekommen, dann war das Auto leider zu leicht am Ende des Rennens. Ein fehlerloses Rennen gefahren, du hast es gesagt, strategisch und auf der Strecke unfassbar gewesen. Am Ende ist es das Glück von Lewis Hamilton, dass George Russell disqualifiziert wurde, denn so hat Lewis Hamilton gewonnen, der auch auf der Strecke nur eine halbe Sekunde hinter George Russell ins Ziel gekommen ist. Das heißt, 2. Rennsieg von Lewis Hamilton, damit der 2. Fahrer, der mindestens 2 Rennen dieses Jahr gewonnen hat, neben Max Verstappen. Oscar Piastri wurde 2., Charles Leclerc auf 3. Max Verstappen hat eine Gridstrafe in Kauf genommen in Spa, konnte sich dann am Ende durch die Disqualifikation noch auf 4 vorarbeiten, am Ende vor seinem Konkurrenten Lando Norris ins Ziel gekommen, was einem Lando Norris nicht passieren darf in so einem Rennen, wenn Max Verstappen von 11 startet.
Man wäre ja sogar davon ausgegangen, dass Verstappen gewonnen hätte, wenn er von 1 gestartet wäre, wie es im Qualifying tatsächlich war.
Das auf jeden Fall. Aber am Ende, was am meisten natürlich von diesem Rennwochenende im Kopf bleibt, ist erstmal dieser Dreikampf bzw. lange Zweikampf, teaminterner Mercedes-Zweikampf um den Sieg und dann die Disqualifikation von Russell, die sehr bitter war. Ich glaube, das ist das, was den meisten von diesem Rennen im Kopf bleibt.
Ja, und ein erneuter schlechter Start von Lando Norris, das ist auch eine Sache, über die wir geredet haben, dass Lando Norris halt eben wirklich an seinen Starts arbeiten muss, weil man hat es gesehen, der Mann stand oft auf Pole und hat innerhalb von der ersten Runde seine Führung verloren. 4 oder 5 Mal, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, war dieser Stat. Und es ist jedes Mal passiert, wenn er auf Pole stand. Also das ist etwas, an dem er arbeiten muss. Aber nichtsdestotrotz, Perke, würde ich sagen, hakt das dann unseren Recap von den Rennen der ersten Hälfte der Saison jetzt erstmal ab. Wenn ihr noch irgendwelche Momente habt, die wir vergessen haben, die ihr besonders cool fandet, was eure Highlights waren, schreibt es uns einfach in die Kommentare unter der Episode auf Spotify. Ich kann sie ja jetzt auch sehen privat, aber keine Sorge, wir konnten sie auch schon davor sehen, über das Dashboard einfach, und wir antworten euch natürlich auch sehr, sehr gerne. Schreibt einfach runter, was euer Highlight war, was wir vergessen haben etc. und wir versuchen unser Bestes darauf zu antworten. Gut, Perke, kommen wir weiter. Und zwar zur Überraschung der ersten Saisonhälfte und zur Enttäuschung der ersten Saisonhälfte. Was würdest du da so vorschlagen?
Also, als Überraschung, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, als Überraschung würde ich generell McLaren nehmen, weil wir haben sie beide auf 4 getippt. Sie sind am Ende jetzt 2. mit dem besten Auto eigentlich. Deswegen muss man McLaren als eine Überraschung nehmen. Oder, wer auch noch möglich ist, für mich ist natürlich Haas. Wenn man sieht, wie wenig wir wirklich von denen erwartet haben. Wir haben immer gesagt, uns würde es nicht überraschen, wenn sie insgesamt 0 Punkte holen in der ganzen Saison. Jetzt stehen sie bei 27. Muss man, denke ich, Haas auch definitiv als Überraschung ansehen.
Ja, das sehe ich genauso. Haas, definitiv Props an der Stelle. Unfassbare Leistung, die diese Saison bis jetzt entstanden ist. Wir haben es angesprochen vorhin bereits. Es ist unfassbar überraschend gewesen. Man hat nicht damit wirklich rechnen können. Und natürlich auch McLaren, du hast es gesagt, einfach aus dem Nichts eine unfassbare schnelle Entwicklung hingelegt, die auch wirklich jetzt am Ende des Tages wirklich Erfolg bei sich trägt. Und es ist einfach GGs an der Stelle. Gut geplayed. Kommen wir aber vielleicht zum Gegenteil, nämlich der Enttäuschung. Da fällt mir als erstes direkt ein Steak. Steak hatte ich deutlich mehr Erwartungen, gerade auch mit diesem ganzen Rebrand, den man jetzt hatte. Gerade eben, dass man jetzt sagt, ey, wir machen dieses komplett neue, dieses Unleashed-Format, was man von uns geklaut hat. Von uns geklaut hat, wäre so nämlich. Und man will wirklich so jetzt all-in gehen. Jetzt wurde Andy Seidel entlassen, man hat Mattia Binotto reingeholt. Audi war anscheinend auch nicht mehr wirklich confident mit allem, was hier passiert ist. Da ist viel Änderung drin, es ist sehr schwammig aktuell. Wir werden sehen, wo es sich hinentwickelt. Ich hoffe ja immer noch, dass Audi einen guten Start in die Formel 1 erwischt. Aber bis jetzt ist für mich Steak sauber. Bald Audi, einfach eine ganz klare Enttäuschung, mit der ich auch nicht gerechnet habe in der Art. Und die andere Enttäuschung, die ich aber gecallt hatte, die sich wirklich zu einer Enttäuschung hingearbeitet hatte, war Alpine, muss man auch ganz klar sagen.
Ja gut, check ich auf jeden Fall. Besonders den Stay-Call mag ich sehr. Ich habe ein Team und das ist für mich auch Williams. Ist ja ein bisschen natürlich enttäuschend für mich, weil von denen haben wir auf jeden Fall mehr erwartet, vor allem wenn man die letzte Saison ansieht. Und ein Fahrer, ich habe ihn in meiner Saison-Prediction sehr hoch gehabt, ich habe sehr viel auf ihn gehalten. Checo muss für mich eine Enttäuschung der ersten Saisonhälfte sein, weil er ist jetzt Siebter in den Standings. Er ist nicht im Ansatz da, wo er sein sollte im zweiten Red Bull. Das ist gar nichts. Für mich Perez auch eine ganz klare Enttäuschung.
Ja, gut, Perke. Dann kommen wir vielleicht noch ein bisschen spezifischer zum nächsten Punkt, nämlich Fahrer der ersten Saisonhälfte und Team der ersten Saisonhälfte. Bei Fahrer habe ich jetzt eine wilde Argumentation, also hear me out. Ich würde nicht Lando Norris, nicht Max Verstappen, nicht einen Oscar Piastri, nicht einen Sainz oder so oder nicht einen Hamilton, keinen von den ersten acht oder so nehmen, weil für mich ist da einfach ein bisschen zu viel Mischmasch mit drin, ne? Und ich sehe dich jetzt schon lachen, aber für mich, also Lando Norris ist definitiv ein Kandidat, aber da fehlt mir einfach die Konstanz. Er hat einfach zu viel versemmelt. Strategie, sicherlich ein großer Punkt gewesen bei McLaren. Deshalb,
ja, komm, ich setze sie auf.
Für mich ist es wirklich Nico Hülkenberg und ich meine das voll ernst. Der Mann fährt eine unfassbar gute Saison mit Haas. Dieses Auto performt er bis zum Maximum und Nico Hülkenberg hat jetzt schon so viele Punkte geholt, wie ich dachte, Haas nicht in den nächsten 3 Jahren holen wird. Und es passt einfach. Der Mann hat zwar auch Schwierigkeiten mit dem Auto gehabt, ja, aber ich finde es deutlich schwerer, mit einem Haas so viele Punkte zu erreichen, wie Hülkenberg es gemacht hat, als mit einem McLaren, der dann auf einmal richtig gut wird, um einen Sieg zu fahren und dann nur einen Win zu holen in dieser ganzen ersten Saisonhälfte. Ja, ich weiß, Lando Norris wurde dieser Sieg oft weggenommen durch sonst was, aber es am Ende des Tages, es ist Formel 1 und die Ergebnisse zählen, nicht der Weg, wie man da hingekommen ist. Und von den Ergebnissen her überzeugt mich aktuell Nico Hülkenberg unfassbar dolle.
Ja, ich habe lange, also ich check auf jeden Fall, er hat es auf jeden Fall verdient, weil er unfassbar fährt einfach dieses Jahr. Den Pick will ich dir gar nicht streitig machen. Absolut solider Pick, kann man wählen, ist auf jeden Fall in den Top-Fahrern dabei. Ich habe lange geschwankt zwischen zwei Fahrern. Und ich dachte mir, jetzt, wo du Hülkenberg nimmst, nehme ich auch einfach mal die überraschendere Variante. Ich nehme auch keinen Max Verstappen, auch keinen, weiß ich nicht wen. Ich habe geschwankt zwischen Lando Norris, den ich am Ende nicht nehme, und einem zweiten Fahrer, der jetzt vielleicht überraschend kommt. Vielleicht hat man es gar nicht auf dem Schirm. Nein, auf keinen Fall. Vielleicht hat man es gar nicht so auf dem Schirm, dass der eigentlich eine richtig gute Saison fährt.
Nein, Yuki Tsunoda, nein.
Nein,
oh,
dass er eine sehr, sehr konstante Saison eigentlich fährt.
Lance Stroll.
Und er fährt ein bisschen unterm Radar dieses Jahr, finde ich. Hat bisher ein einziges Rennen gewonnen.
Okay.
Für mich ist bisher der Fahrer der ersten Saisonhälfte, halt dich fest, Charles Leclerc.
Okay, gut. Ich finde Charles Leclerc vor allem gerade, wenn man jetzt anguckt, dass Leclerc sich dann gefangen hat, nachdem Sainz ihn eigentlich ziemlich in Grund und Boden gefahren hat in den ersten paar Rennen dann, finde ich sogar, ist ein guter Call.
Ich finde, Charles Leclerc fährt dieses Jahr sehr, sehr unterm Radar, einfach weil zurzeit Ferrari nur das vierte Team ist, nur die vierte Kraft ist, hinter Red Bull, McLaren, Mercedes. Aber dafür, ich habe hier auch seine Ergebnisse nochmal offen. 4-3, 2-4, 4-3, 3-1, DNF, gut. 5, dann 2 schlechtere Rennen mit 11 und 14 und dann wieder 4 und 3. Also das ist so eine Konstanz, die Charles Leclerc bis jetzt an den Tag legt in dieser Saison. Fährt unterm Radar, weil eben Ferrari nicht das Top-Team ist dieses Jahr. Und deswegen trotzdem mit dem viertbesten Auto auf P3 in der Fahrer-WM auch noch. Also für mich ist es Charles Leclerc.
Das finde ich sogar ganz gut, Nicole. Dann gehen wir aber zum Team weiter, Perke. Und zwar bei Team der ersten Saisonhälfte Ich muss es geben, es geht nicht anders. Das Team der ersten Saisonhälfte ist für mich trotzdem McLaren. Man hat zwar wirklich, 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 wirklich viele strategische Blunders gemacht. Man hat wirklich viele Fehler gemacht, die man sehr einfach hätte vermeiden können. Aber trotzdem, diese Performance, die man an den Tag gelegt hat, gerade im Entwicklungsteil, ist unfassbar beeindruckend gewesen. Und auch Mercedes hat sowas an den Tag gelegt. Aber McLaren hat ja wirklich einen unfassbaren Schub nach vorne gemacht. Und deshalb, es ist für mich Mercedes. Ich könnte jetzt Haas sagen, aber dafür ist McLaren einfach zu krass in der Entwicklung gewesen. Und deshalb finde ich es auch einfach nur fair für mich. Team der ersten Saisonhälfte ist für mich McLaren.
Ja, hier habe ich auch wieder geschwankt zwischen drei Teams. Natürlich, McLaren ist in meiner Überlegung dabei gewesen und ist auch dabei. Mercedes habe ich dabei und ich habe Haas dabei. Weil wieder gemessen an den Erwartungen, die wir am Anfang der Saison hatten, ist das outperformt Haas einfach maßlos.
Ja,
ich habe mich gefragt, wie schwer fallen für mich diese strategischen Fehler, diese weirden
die
Sachen bei McLaren
big,
rein.
Das ist das Problem halt.
Und sie fallen für mich ein bisschen zu sehr rein, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen kann ich nicht McLaren sagen, auch wenn ich es gern machen würde. Von der reinen On-Track-Performance ist es McLaren sicherlich. Aber für mich ist das, was
von der
in der Boxengasse passiert.
Her ist es McLaren. Von der On-Track-Performance ist es nicht so, weil da hat sie
von
ja
den,
die
was die Fahrern in dem Auto auf der Strecke machen, ist das unfassbar.
Okay, gut. Weil für mich zählt On-Track-Performance auch noch so die Strategie-Call mit rein.
Ja, für mich, das, was in der Boxengasse passiert, ich kann dem Team
das
nicht
top-team
geben. Das ist
nicht gut, darüber brauchen wir nicht reden bei McLaren.
Und deswegen nehme ich ein Team, was eigentlich konstant ist dieses Jahr. Und das ist Haas. Für mich ist Haas das Team der ersten Saisonhälfte.
Sehr schön. Bin ich sehr zufrieden mit, weil, wie gesagt, wir haben es oft genug angesprochen jetzt diese Episode. Es ist einfach sehr unerwartet gewesen und die machen einen guten Job, einen sehr guten, wenn man mal anguckt, was die Erwartungen für das Jahr waren. Und es passt einfach. Es sei ihnen gegönnt, wirklich. Die hatten so viele beschissene Jahre. Sie hatten mal Breakout-Momente und sind dann wieder eingebrochen. Es sei ihnen gegönnt, ganz ehrlich.
So, jetzt haben wir noch ein Take für die zweite Saisonhälfte.
Genau, aber bevor wir dazu kommen, falls ihr jetzt noch eure Lieblingsfahrer von der ersten Saisonhälfte habt, eure Lieblingsteams von der ersten Saisonhälfte, lasst es uns gerne wissen. Einfach unter der Episode kommentieren. Wir antworten drauf. Nur als kleine Erinnerung. Es ist immer schön von euch zu hören, was ihr so denkt. Also lasst gerne da auch noch einen Kommentar da. Sagt einfach, wer ist euer Fahrer der ersten Saison? Wer ist euer Team der ersten Saison? Würde mal interessant sein, das von allen so ein bisschen zu hören.
Jawohl. Dann kommen wir jetzt zu einem Take, den wir raushauen wollen für die zweite Saisonhälfte. Was spezifisch in dieser zweiten Saisonhälfte passieren wird. Und das ist nicht einfach, finde ich, weil wir haben jetzt schon...
Lass mal drei Hot-Takes machen, so wie wir es gemacht haben. Quasi
können wir gerne machen.
Pass auf, erster Hot-Take von mir. Sergio Perez fliegt noch vor Ende des Jahres. Ich bleib dabei.
Na gut, das konnte man erahnen bei dir, diesen Take. Das konnte man erahnen, auf jeden Fall.
Ich warte ja sowieso nur darauf.
Du wartest nur darauf, das ist absolut richtig. Boah, ich sage, Oscar Piastri wird am Ende in den Standings vor Lando Norris stehen.
Oh, das ist ein geiler Take, der gefällt mir. Und so wie Piastri sich aktuell verbessert, könnte das sogar spannend werden, sage ich mal. Ich sage, Red Bull wird nicht Konstrukteursweltmeister.
Ja, cool, ich finde das jetzt nicht hot, okay, wenn ich gut, ganz ehrlich mit dir bin. Ich finde das nicht halt hot. Nicht. Ich finde, das ist gerade wahrscheinlich die Common Meinung. Aber von mir aus kannst du machen. Da musst du halt nur in der Auswertung damit rechnen, dass ich dir den nicht komplett gebe. Weil es zu einfach war. Boah, zweiter Hot-Tag. Ich finde es echt nicht einfach gerade, ne? Das ist, Charles Leclerc gewinnt noch zwei Rennen.
Okay.
Ja. Boah, nee, der ist eigentlich ein bisschen
das ist
zu
wild.
Heiß. Mir egal.
Also, das ist
Charles
wild,
Leclerc gewinnt noch zwei Rennen. Charles Leclerc gewinnt noch zwei Rennen, komm. Warum nicht? Warum denn eigentlich
okay, das
nicht?
Das ist ein wilder Take. Pass auf, aber jetzt, wenn du einen wilden Take bringst, bringe ich auch noch einen. Und zwar, pass auf, das wird ein richtig wilder Take. Nein, ich kann ihn nicht bringen,
komm,
das ist zu unrealistisch. Den finde ich selber zu unrealistisch.
Sag's.
Ich hätte jetzt hier was richtig Krankes gebracht und zwar, Kick wird vor Williams die Saison beenden.
Oh, ich habe auch gerade überlegt, ob ich das sage, aber ich dachte mir auch, das kann ich nicht machen.
Digga, ich habe wirklich, ich war so, weißt du, das sind nur 4 Punkte. Die kann man irgendwo herkriegen, dass Stake die Saison vor Williams noch beendet.
Ja. Ja, ich habe auch kurz überlegt, weil.
Ja, komm, ich nehme den Scheiß drauf. Ich gebe mir die Blöße am Ende der Saison.
Okay, mein Hot Take ist ein bisschen das Gegenteil davon. Und zwar ist mein Hot Take, dass Logan Sargeant noch mindestens 3 Punkte holt.
Okay, gefällt mir auch.
3
ich
Punkte
hab von
Logan
Sargeant. Ich habe mir auch überlegt,
Sargeant
ob ich sage,
Saison
Logan
Hälfte.
Sargeant wird die Saison vor Alex Albon in den Punkten beenden.
Nein, das ist ein bisschen zu krass.
Na gut,
also
wenn
dafür
du 3 Punkte sagst, wenn du 3
ist
Punkte
immer noch
sagst,
hinter Albon
4.
Ja, ist immer noch. Ja, das schließt ja nicht aus, dass Albon währenddessen auch ein paar Punkte holt. In einem Rennen, wo Logan Sargeant Punkte holt, erwarte ich, dass Albon auch Punkte holt.
Oh Mann. So, ich habe meine 3. Du hast auch deine 3?
Ich habe auch meine 3.
Sehr schön. Perke, dann haben wir unsere Predictions. Ich freue mich schon drauf, die Dinger wieder auszuwerten, beziehungsweise
ich eigentlich
freue ich mich nicht so drauf, weil das wieder bodenlos enden wird. Aber nichtsdestotrotz, Herr, es war eine sehr schöne Mid-Season-Show, die wir hier gemacht haben.
Auf jeden Fall.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Wir sind ja jetzt wieder zurück, beziehungsweise Perk ist zurück aus dem Urlaub. Jetzt kommen die Episoden auch wieder schön im wöchentlichen Format, mindestens 1 bis 2 Mal die Woche, je nachdem, was so ansteht. Aber ich würde mal sagen, am Donnerstag könnt ihr auf jeden Fall die schöne Donnerstags-News-Wochen-Episode, Gerüchteküche,
wie auch immer man es nennen will, nennen. Folge.
Es wird
News eine volle Folge. 2 Wochen.
Genau. Und dann am Montag, ich will es eigentlich gar nicht festlegen, ja, aber
sag's nicht.
Ich sag's jetzt nicht. Einfach, ich sag es. Es ist What If geplant, endlich.
Mal wieder, also, zum 4. Mal, glaube ich.
Wenn jetzt
zum
keiner krank Mal. Wird, rein magisch. Ich habe ein bisschen Sorge, weil ich habe am Samstag, bin ich beim Coldplay-Konzert in München. Das ist eigentlich der perfekte Spot, um krank zu werden.
Oh.
Aber
What If fällt schon wieder aus,
verdammt. Es wird hoffentlich. Gut. Ansonsten, ich wünsche euch was. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns dann wieder am Donnerstag. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Ist doch alles gut, beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.